So, dann bin ich zunächst bei unserem Gesprächspartner Robin Kaiser. Robin Kaiser, jetzt möchte ich dich erstmal vorstellen. Du hast Psychologie und Philosophie in Berlin studiert. Durch Meditation bekamst du tiefe Einblicke in das schöpferische Wesen des menschlichen Bewusstseins. Seitdem befasst du dich mit verschiedenen spirituellen, kosmischen, aber auch psychologischen und gesellschaftlichen Themen und hast 5 Bücher veröffentlicht. Du verbindest Ansätze aus der westlichen Psychologie mit östlichen Weisheitslehren mit dem Ziel, das schöpferische Potenzial im Menschen wieder zu erwecken. Du gibst Seminare und Trainings. Habe ich was Wichtiges vergessen? Alles okay?
Ich würde sagen, das war rund. Danke dir.
Robin, viele suchen im Außen nach Antworten. Was ist mit der inneren Stimme?
Also es ist ein bisschen von deiner Stimme ein bisschen schwierig, dich zu verstehen. Du bist immer wieder recht abgehackt. Ich versuche das, was du gesagt hast, zu rekonstruieren. Du hast nach der inneren Stimme gefragt.
Ja, genau. Und wir suchen aber...
Habe ich das richtig verstanden?
Ja, viele suchen im Außen nach Antworten, aber haben ihre eigene innere Stimme, die sie nicht mehr hören oder die sie übergehen oder vergessen haben. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ist nicht wissenschaftlich oder 1000 Ideen, die dazu kommen, wenn man eigentlich dem Bauchgefühl oder der inneren Stimme folgen sollte oder möchte. Und meine Frage ist, der Mensch hat es irgendwie verloren. Wie findet man dahin zurück? Du bist doch in vielen Bereichen behilflich. Hast du da eine Idee, wie die Menschen wieder zu sich selbst finden können?
Ja, das ist natürlich die grundlegendste Frage überhaupt. Und das Erste, was dabei wichtig ist, dass wir erstmal erkennen, dass wir diese Stimme verloren haben. Weil die meisten von uns ja gar nicht mitbekommen, wie sehr sie eigentlich ins Vergessen gesunken sind, wie sehr sie hinter Nebelschleier geistigen sich bewegen und das für normal halten. Und da ist es so wichtig, reinzuforschen und sich zu fragen, wie ist das Leben eigentlich gemeint? Wie ist die geistige Verbindung, die innere Stimme eigentlich gemeint? Und wie drückt sie sich aus? Also das hat viel mit innerem Lauschen zu tun, dem inneren Wahrnehmen. Und für mich ein ganz wichtiger, essentieller erster Schritt, um dieser Stimme wieder Gehör schenken zu können, ist die bewusste innere Reflexion und den Schritt zurück aus dem Mentalfeld oder dem logisch-analytischen Denken. Der analytische Verstand hat uns sehr weit gebracht. Aber es gibt viele Ebenen, wo er einfach als Werkzeug nicht mehr dient. Und diese innere Stimme oder auch die Stimme für die höhere Instanz, für die Seeleninstanz, die wird dann erst deutlich, wenn wir aus einem weiten, inneren, stillen Raum nach innen lauschen und immer wieder auch die Stimme des Verstandes kritisch in Frage stellen.
Okay, du hast ja einen ganz speziellen Weg gemacht und hast plötzlich etwas wahrgenommen, wonach du heute lebst. Magst du darüber erzählen?
Ja, gerne. Ich habe mich im Grunde genommen schon früh ziemlich viele große Fragen gestellt, die mir niemand wirklich beantworten kann. Und durch dieses Fragenstellen oder auch in Zweifel ziehen von dem, was mir beigebracht wurde in Schule und Universität, habe ich begonnen, selber zu forschen aufgrund meiner eigenen Wahrnehmung, die ja doch ein bisschen eigen und anders ist, als die Welt normalerweise beschrieben wurde. Und ich versuche immer, Ansätze zu finden, die schnell in andere Wahrnehmungsfelder und andere Bewusstseinsfelder eigentlich reingehen. Und mein Weg war halt über den klassischen Weg der Meditation. Das heißt, dass ich mich über Wochen und Monate einfach nur still mit Augen zu hingesetzt habe, nur auf meinen Atem gelauscht habe und die tiefsten kosmischen Zusammenhänge in genau den Momenten erfahren habe, wo äußerlich eigentlich überhaupt nichts stattgefunden hat. Also da liegt eine tiefe Paradoxie auch drin, dass wir glauben, dass wir dann Dinge erkennen und verstehen, wenn wir uns viel mit dieser Welt auseinandersetzen, wenn wir irgendwie viel reisen oder viel herumkommen. Aber meine Erfahrung ist, dass die größten Erkenntnisse immer dann zu uns kommen, wenn wir nach innen gehen, aus der Reizfülle einmal in die Reizarmut gehen, in die Reizdeprivation und da in dem inneren stillen Raum, den, ich möchte sagen, inneren Kosmos untersuchen und dann zu erkennen, die Welt ist im Grunde genommen eine groß aufgemalte Bühne, die einfach nur den inneren Kosmos spiegelt. Also die Funktion der Welt oder der Zweck der Welt wurde mir erst dann wirklich deutlich, als ich meine Innenwelt zutiefst studieren durfte.
Das Spannende an dem Thema ist ja auch, dass Spontanheilungen, die es ja gibt, die ich selber erleben durfte, damit zu tun haben, dass man plötzlich innere Bilder bekommt, eine Wahrnehmung bekommt und eine Weisheit, die damit gepaart wird, um dann plötzlich ein, sag ich mal, ein Wunder oder ein inneres Feuerwerk zu erleben. Kann man das so auch aus deiner Sicht so sehen? Wie hast du das erlebt?
Ja, wenn spontane Heilungen auftreten, dann ist der Organismus reif dafür. Und dann ist es eigentlich nur eine kleine Korrektur, die sofort wieder eine höhere Ordnung im Zellgedächtnis herstellt. Im Grunde genommen, unser Organismus, der Urzustand ist ja ein heiler Zustand. Das Symptom oder das von diesem heilen Zustand abgewichene ist ja nicht die Norm, auch wenn es heutzutage fast sich so anfühlt, als ob die Krankheit die Norm wäre. Und Heilung passiert immer dann, wenn das System wieder in die Urordnung zurückrutscht. Und das kann nur funktionieren, wenn wir uns nicht einmischen. Krankheit braucht immer eine bewusste, aktive Miteinmischung von verzerrten Gedanken, verzerrten Emotionen. Da müssen wir viel dafür tun, um einen Zustand einer Disharmonie aufrechtzuerhalten. Und in dem Moment, wo wir das sein lassen, kann unter Umständen der gesamte Organismus wieder in seinen natürlichen Ordnungszustand zurückgleiten. So würde ich das ausdrücken.
Sehr schön. Im Grunde hat es ja auch damit zu tun, dass der Urzustand des Körpers gesund ist. Und was Krankheit bringt, ist eigentlich immer von außen und nicht von innen. Also von außen meine ich, dass man möglicherweise sich manipulieren lässt, in Angst geht oder in Wut oder in was auch immer, welche Emotionen das auch immer sind. Aber ganz eigentlich geht es darum, die Erkenntnis kommt nur aus der Stille und die Wahrnehmung der Weisheit hat mit der inneren Stimme zu tun. Würdest du das so sehen?
Ja, diese Stimme ist die Stimme für die Weisheit, auch für den Teil, der über Raum und Zeit drüber schauen kann, der nicht gebunden ist an nur eine Form, der wirklich eine Weisheit hat, die wir mit unserem Verstand nicht zu begreifen vermögen. Und ich würde kurz nochmal auf das, was du gesagt hast, eingehen, mit dass Krankheit von außen kommt. Ja, es gibt eine Ebene, wo die Verzerrungen zuerst mal im Außen wahrgenommen werden, aber der wichtige Schritt oder Punkt, wenn dann der Organismus aus der Ordnung fällt, ist der, dass wir eine äußere Entropie, eine äußere Unordnung uns zu eigen machen. Das heißt, im letzten Punkt sind wir es natürlich immer auch aus dem Inneren heraus, die uns selber, und ich sage das jetzt mal bewusst auf dieser Ebene, wir sind diejenigen, die uns krank machen, wir sind diejenigen, die uns gesund machen. Das ist die höchste Ebene nach meiner Wahrnehmung, wo wir keine Verantwortung mehr nach außen abgeben, wo wir wirklich in unsere Schöpferkraft gehen und sagen, ich kann mich mit dem, was in mir ruht, mit meinem heilen inneren Wesenskern wieder genesen. Ich kann mich durch diese innere Stimme wieder in die Ordnung bringen. Und ich bin auch die Instanz, die mich wieder in Unordnung bringen kann, durch verzerrte Gedanken, Gefühlsimpulse.
Da kommt
die
der,
natürlich von außen inspiriert sind.
da kommt dann der freie Wille ins Spiel, der eigentlich nicht frei sein kann, wenn man selber unfrei ist. Ist das nicht so?
Ja, in dem Moment, wo wir eine Entscheidung fällen für einen bestimmten Entwicklungsweg, ist der freie Wille innerhalb dieses Entwicklungsweg, ich möchte sagen, eingeschränkt oder es gibt gewisse Grenzen des freien schöpferischen Sich-Entfaltens. Auf der höchsten Ebene gibt es nach meiner Wahrnehmung keine Begrenzung für die schöpferische Entfaltung unseres freien Willens, aber so wie wir uns gerade erfahren, als begrenzt, als getrennt, als ja eine, ich sag mal so, mangelleidende Wesenheit, in dem Moment, wo wir das als Identität annehmen, begrenzen wir natürlich unseren Möglichkeitsraum und unser Potenzial. Und da in diese Identitätsfrage reinzukommen, wer sind wir eigentlich? Was macht uns im Wesentlichen aus? Wenn wir diese Identitätsfrage zellulär, energetisch spüren und wissen, dass wir zum Beispiel ein ewiges Wesen sind, dann eröffnen sich auch die Erfahrungsräume in unserem Leben, wo wir absolut freie schöpferische Entfaltung leben können.
Und dann macht der freie Wille dann auch erst einen Sinn. Das heißt, ich werde nicht durch irgendetwas in die Irre geführt, wenn ich aus innen heraus nach außen etwas Schöpferisches mir vorstelle und wünsche. Ja, also ich habe noch eine spezielle Frage. Siehst du dich als Brückenbauer zwischen den Welten?
Ob ich mich so sehe
Ob du dich
oder
als Brückenbauer, wenn du den Menschen zur Seite stehst mit deinen Wahrnehmungen, ob du dich als Brückenbauer zwischen den Welten wahrnehmen kannst? Oder wie nimmst du dich wahr, wenn du in der Arbeit bist und ein Coaching zum Beispiel machst mit jemandem?
ja, ich sehe mich als Verbinder, ja, als etwas, was vermittelt zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und wenn mir ein Schatz gegenüber sitzt in physischer Ebene, dann versuche ich mich immer bestmöglichst mit der Seelenebene meines Gegenübers rückzuverbinden und quasi von Mensch zu Seele zu übersetzen, weil wir ja wirklich es schwierig haben, durch unsere mentalen Filter die höheren Ebenen wahrzunehmen. Und dafür haben wir uns gegenseitig, dass wir, wenn wir schon ein bisschen offener sind für die höheren Ebenen, gemeinsam uns gegenseitig die Stimme für die Seele übersetzen, damit wir wirklich auch, ja, ich möchte sagen, dem Plan unserer Seele auf dieser Ebene folgen können. Weil sehr häufig ist es so, dass die Seelenebene oder eine höhere Bewusstseinsebene uns zu kontaktieren sucht, uns Führung anbietet in unserem Leben und wir einfach nicht die Sensorik dafür haben, das zu integrieren. Und da braucht es diese Übersetzungsarbeit, für die ich unter anderem stehe.
Sehr schön. Wie finden wir wieder zu unserer Urnatur zurück, raus aus der Entfremdung?
Es ist sehr spannend, dass wir über das Hören der inneren Stimme sprechen und es wirklich eine Herausforderung ist, deine Fragen akustisch zu verstehen, weil der Wind sie scheinbar woanders hinträgt. Also ich versuche es zu rekonstruieren.
Ich einfach noch mal wiederholen vielleicht.
Ja.
Wie finden wir wieder zu unserer Urnatur zurück, raus aus der Entfremdung?
Die Urnatur, ich würde sie jetzt von der physischen Ebene verorten im Herzzentrum, im energetischen Herzen, in unserer Brust. Und das ist für mich ein Tor, der ganz sensitiv wie ein Navigationszentrum aufzeigt, was fällt aus der Ordnung raus, was kommt wieder in die Ordnung zurück. Also wenn wir ein Herzradar ganz fein wahrnehmen können, dann kriegen wir mit, wo wir uns in die Entfremdung bewegen und wo wir wieder in unsere Urnatur zurückkehren können. Für mich sind das, was wir als Chakren oder Energieknotenpunkte im Körper haben, sind Wahrnehmungszentren. Und eine der wichtigsten Wahrnehmungszentren ist einfach das Herzfeld, über das wir einen sehr deutlichen Bezug zu dem bekommen können, was eigentlich natürlich ist. Wie das Leben auf Erden gedacht ist, wie wir gedacht sind, in Verbindung, in Liebe miteinander lebend. Und das Herz verschließt sich sehr schnell, wenn wir Wege gehen, die diese natürlichen Pfad überfährt oder übersieht. Das heißt, dieses Radar des Herzens ist ein absolut wichtiger Kompass, wenn wir da wieder zu unserer Urnatur zurückkehren wollen.
Das, was du sagst, löst bei mir wirklich etwas Besonderes aus. Also ich merke tatsächlich, du sprichst das Herz an und das Herz reagiert mit Wärme und breitet sich tatsächlich aus. Und ich habe den Eindruck, das sehe ich sogar in deinem Feld. Das fasziniert mich gerade sehr. Ich habe jetzt aber noch eine weitere Frage. Was macht den Menschen aus und sind alle beseelt?
Ich gehe mal auf den zweiten Teil der Frage der Seele ein. Auf der höchsten Ebene würde ich sagen, allem wohnt ein göttlicher Kern inne. Ein göttlicher Funke wohnt in allem, was existiert. Egal, wie sehr es sich vom Göttlichen getrennt zu haben scheint. Das heißt, dieser göttliche Funke muss in allem leben, sonst könnte es überhaupt nicht existieren. Auch die verzerrtesten Formen, die merkwürdigsten Strukturen, die es ja im Kosmos gibt, die sehr tief im Vergessen sind, tragen irgendwie ganz tief in sich diesen göttlichen Funken. Auf einer anderen relativistischen Ebene möchte ich dazu sagen, dass hier auf dieser Erde natürlich viele Körper sind, die mit unterschiedlichen Seelenzugängen präsent sind. Das heißt, ich sage mal gerne, da wo Mensch draufsteht, ist nicht immer Mensch drin, sondern es gibt bestimmte Wesen, die menschlich inkarniert sind, die aber ganz andere Seelenzugänge in ganz andere Ebenen haben. Sowohl in sehr hochschwingende Ebenen als auch in sehr niedrig schwingende Ebenen. Das heißt, es gibt zwar bestimmte Auflagen, in Anführungszeichen, für die Seele, damit sie in eine physische Verkörperung reinkommen kann. Also hier kann nicht jede Seele einfach so reinschneien, wie es ihr beliebt. Aber das Frequenzspektrum an Seelen, die eine irdische Inkarnation bekommen kann, ist sehr groß. Das heißt, es kann sein, dass sehr Wesen sehr negativer Orientierung mit Dienst am Selbst, also sehr egozentriert, dicht an dicht mit Wesen leben, die sehr hochschwingend sind, mit Dienst am anderen orientiert, mit Nächstenliebe im Grunde genommen energetisch in der Aura. Und diese Heterogenität des Frequenzspektrums von Seelen, die hier inkarniert sind, ist sehr markant und sehr auffällig auf diesem Planeten. Das heißt, dass wir wirklich eine sehr bunte Spezies sind, die im Grunde genommen ganz viele Seelen aus unterschiedlichen Ebenen beherbergen kann und wir gemeinsam schauen dürfen, wie wir aus diesem, ja, kosmischen Seelenpool, der sich als physisch-menschlich inkarniert, die Schöpfungsordnung im Grunde genommen auf der physischen Ebene wiederherstellen. Weil die Erde nach meinem Gefühl wie ein Kleinstabbild der gesamten Schöpfungsordnung wirkt. Das heißt, alles, was es im Kosmos gibt, von den dunkelsten bis zu den hellsten Bereichen, ist hier auf der Erde im dichtesten Raum, dicht an dicht nebeneinander inkarniert. Und das macht natürlich das Spannungsfeld sehr stark, aber auch das Potenzial, durch eine irdische Verkörperung wirklich in höhere Bewusstseinsfelder zu kommen.
Was weißt du über deine seelische Herkunft, deine eigene seelische Herkunft?
Ja, ich habe tatsächlich immer wieder tiefe Einblicke daher, wo nicht nur ich, sondern wir alle herkommen oder wo viele von uns herkommen, das sind Ebenen hauptsächlich feinstofflicher Natur, wo das Leben sich ganz anders abspielt, als wir es hier im Physischen kennen. Und ich versuche bestmöglichst, soweit es mir energetisch geschenkt ist, diese Frequenz vom Ursprung als Erinnerung auszustrahlen, mit meinen Worten, mit meinen Büchern, mit dem, was ich einfach nach außen gebe, dass einfach durch den Klang der Worte und durch die Frequenz eine Rückerinnerung in jedem stattfindet. Weil es bringt nichts, wenn ich sage, hey, wir kommen irgendwie vom Sirius oder von Alpha Centauri oder wo auch immer her, sondern die Erinnerung muss von innen herkommen. Als ein Erweckungsimpuls, weil dann auch die energetische Verbindung steht. Und das ist so kostbar, gerade in dieser Zeit, dass immer mehr Seelen diesen Zugang legen, auch zur kosmischen Identität. Und dann wird das menschliche Leben erst wirklich richtig rund, möchte ich sagen.
Sehr schön. Welche Botschaft hast du zum Abschluss für uns und für diesen Augenblick der Zeit?
Ja, es geht mir hauptsächlich darum in meinem Wirken, dass wir die Kraft unserer Herzensnatur wieder entdecken, dass wir mitbekommen, unser Herz ist ein, ich möchte sagen, universeller Feldgenerator, der unbegrenzt freie Energie zur Verfügung hat, unglaublich viel kosmische Energie auch transformieren kann in irdische Energie. Es ist das Hauptzentrum unseres elektromagnetischen Feldes und am besten nähert man sich dem an über die Empfindungen von Liebe und Dankbarkeit. Wenn wir Dankbarkeit spüren, wenn wir Liebe, Verbundenheit spüren, dann öffnet sich der Vortex, der Wirbel ausgehend von unserem Herzen. Und das ist das Hauptwerkzeug oder die Hauptenergieebene, damit wir in ein neues Bewusstsein kommen. Es gibt so viele interessante Dinge in der Spiritualität, in die man sich hinein vertiefen kann. Aber für mich ganz grundlegend geht es immer darum, in die Herzensnatur wieder zurückzukehren, zu lauschen, zu horchen. Was sagt mir der Kompass meines Herzens? Wo führt er mich hin? Und wenn wir das spüren und damit verbunden sind, dann kann uns wirklich nichts mehr passieren. Wir haben eine tiefe Gewissheit, dass ja, wir unendliche Wesen sind, dass uns nichts geschehen kann, dass alles, was auf dieser Erde passiert, ein großes kosmisches Spiel ist. Und dann beginnen wir einfach in Leichtigkeit und Freude wieder mitzuspielen und auch das Leben auf dieser Erde in der Tiefe wertzuschätzen. Das ist das, was ja die kostbare Essenz ist, wo ich mir wünsche, dass wir uns einfach mehr und mehr wieder daran erinnern.
Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war sehr erwärmend, weil wir haben es ein bisschen windig hier. Und ich freue mich, dass du dabei bist und wir bleiben in Kontakt.
Danke dir.